Ich bin sensibel und ich bin empfindlich. Punkt. Und das ist okay, ne? Und das ist kein Aber oder zu empfindlich, was.
Strahlen und sein. Dein Podcast für ganz viel Selbstliebe, Selbstvertrauen und mentales Wachstum. Ich bin Leonore und ich begleite dich auf dem Weg zu deinem authentischen Sein. Denn wenn du das gefunden hast, wirst du strahlen von innen wie von außen. Du bist so sensibel, du bist eine Mimose, du bist halt unser Sorgenkind. Vielleicht hast du einen dieser Sätze oder einen ähnlichen schon mal gehört in deinem Leben und findest dich da irgendwo wieder. Und viele Kinder hören das wahrscheinlich auch immer noch von ihren Eltern und die Eltern meinen es wahrscheinlich auch gar nicht böse, sondern wollen damit einfach das Kind beruhigen oder vielleicht auch ein bisschen sich selber. Denn ja, viele haben es einfach auch gar nicht anders selber von ihren Eltern kennengelernt. Und das, was beim Kind aber oft ankommt, ist nicht, dass die Eltern sagen, ich kann halt mit deinen Emotionen nicht umgehen, sondern mit mir stimmt was nicht. Und genauso ging es auch mir, genauso geht es vielen anderen. Und die Geschichte, die sich dann daraus ergibt, ist, dass wir bis ins Erwachsenenalter an unseren Emotionen zweifeln, uns irgendwie falsch fühlen mit unseren Emotionen und die Emotionen entweder unterdrücken, gar nicht mehr fühlen oder einfach extrem rauslassen und auf eine extreme Art und Weise, weil wir nicht gelernt haben, sie irgendwie zu kanalisieren. Und jetzt ist es an uns, einfach zu schauen, wie können wir selbst unsere Emotionen wieder fühlen lernen, kanalisieren lernen, wieder lösen, auch unterdrückte Emotionen lösen und ein besseres Vorbild für unsere Kinder sein, ihre Emotionen tatsächlich zu leben. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die liebe Anna-Sophie Reinhardt bei mir im Interview habe oder im Podcast habe, denn sie beschäftigt sich ganz intensiv mit diesem Thema. Anna, magst du ein paar Worte gerne dazu sagen?
Ja, liebe Leonore, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich super doll gefreut. Ich war noch nie in einem Podcast zu Gast und auf meinem Vision Board steht Podcast. Da kann ich schon mal einen kleinen Haken dran machen. Ich freue mich richtig doll. Und ja, ich bin Anna, ich bin 40 Jahre alt. Ich bin Wegbegleiterin für Menschen, die sich selbst wieder ein bisschen näher kommen wollen und sich selbst und vor allen Dingen auch ihre Kinder wieder besser verstehen wollen. Und ja, arbeite wie du mit mega tollen Tools wie Human Design, Energiearbeit und Co. Und ja, bin Manifestor-Mama für alle Human Design-Kenner und lebe mit meiner Familie, mit meinem Mann und meinem Sohn und unseren Tieren im Norden von Deutschland in Schleswig-Holstein.
Wie schön, danke, liebe Anna. Und genau in dem Zusammenhang haben wir uns ja auch kennengelernt im Rahmen unserer Human Design Energetikerin Ausbildung. Und ich bin dir super, super dankbar, dass für dein Sein, dafür, dass du da bist, weil wir sind energetische Buddies geworden. Das fand ich so, so toll, dass du das
Total.
angenommen hast, diese Idee einfach auch in den Momenten, wenn wir spüren, da hängt irgendeine Emotion fest, es ist was blockiert, dass wir dann
Ja.
einfach auch uns aneinander wenden können. Und das haben wir auch tatsächlich schon öfter mal genutzt.
Auf jeden Fall, ja, das finde ich auch super
Ja.
schön. Ich bin auch ganz dankbar, dass wir uns getroffen haben und ja, jetzt so verbunden sind und zusammen, ja, füreinander irgendwo da sind und zusammen wachsen und uns weiterentwickeln. Ja, ist wirklich super schön, finde ich auch.
Ja. Anna, welche Sätze hast du in deiner Kindheit gehört?
Ja, wo soll ich anfangen, ne? Auf jeden Fall war schon der Satz, ich glaube, der am meisten gefallen ist in meiner Kindheit, sei nicht so empfindlich. Ja, ich glaube, das trifft es schon sehr. Ich habe da auch noch mal so ein bisschen reingespürt. Und kann die Situation gar nicht richtig greifen. Also tatsächlich kann ich mich teilweise nicht mal an die Situation erinnern. Ja, zum Beispiel ein Angstthema. Ich hatte früher ganz schlimm Angst vor Hunden. Also ich hatte sowieso viele Ängste und zum Beispiel auch extrem vor Hunden, weil ich heute selber einen Hund habe. Und das wurde zum Beispiel auch nie ernst genommen. Also da wurde auch gesagt, stell dich nicht so an. Ne? Das ist so ein Beispiel, was präsent ist. Stell dich nicht so an. Sei nicht so empfindlich. Das ist so, ja, sind so die prägendsten Sätze.
Ja.
Und bei dir?
Ich kann es ähnlich so sagen. Also die Sätze, die ich ganz am Anfang gesagt habe, waren schon die präsentesten bei mir. Tatsächlich dieses Sensibelchen, Mimose, auch leg nicht alles auf die Goldwaage. Und du bist eben unser Sorgenkind, ja. Und was macht das natürlich mit einem Kind, wenn das ständig das hört? Und ich weiß, dass meine Mama das nicht böse meinte, wenn sie sowas gesagt hat. Und ich weiß auch, dass es in den Momenten einfach, ja, tatsächlich zur Beruhigung gedacht war, hat aber bei mir dafür gesorgt, dass ich mich mit dieser Emotion und auch mit dem Glaubenssatz, ich bin einfach ein Sorgenkind. Also ich. Irgendwie ist es nicht leicht mit mir. Es ist irgendwie, habe ich vielleicht, bin ich auch nicht vom Glück gesegnet oder irgendwas. Das Leben meint es eben nie gut mit mir. Das durfte ich tatsächlich jetzt in den letzten Jahren erst einmal erkennen, dass das ein Glaubenssatz ist. Und auch, dass diese Sensibilität, die ich tatsächlich in mir trage, die ich auch nach Human Design in mir trage, und zwar ganz präsent, einfach Teil von mir ist und dass es ein sehr, sehr schöner Teil ist und dass sie jetzt gerade in meiner Arbeit eigentlich auch der Teil ist, der besonders wertvoll ist. Und dieser Switch einfach von, das ist ein Problem, so sensibel zu sein, das ist störend, das ist irgendwie nicht angepasst, hinzu, das ist okay, dass es so ist. Und es ist sogar wertvoll, weil es anderen Menschen hilft, wenn du so fühlig bist, wenn du so sensibel bist, wenn du sie erkennst, wenn du sie sehen kannst. Ähnlich, denke ich, ist das ja auch bei dir gewesen, oder?
Auf jeden Fall. Ja, das geht mir ähnlich. Stell dich nicht so an oder steigere dich da nicht so rein. Genau, der Satz kommt mir auch gerade noch. Steigere dich da nicht so rein. Wir kommen ja bestimmt noch zum Emotionszentrum, ne, im Human Design und definiert, undefiniert. Bei mir ist es definiert, kann ich schon mal so viel sagen. Ich gebe meine Emotionen also nach außen. Ich habe emotionale Wellen und die habe ich als Kind natürlich besonders ausgelebt. Und auch im jungen Erwachsenenalter und auch bis heute natürlich noch. Meine emotionalen Wellen habe ich, die bleiben, die gehören zu mir. Aber ich habe meine Emotionen früher schon sehr krass auch rausgelassen. Deswegen wurde mir auch ganz oft gesagt, ich war ein anstrengendes Kind. Also das habe ich auch so eine, selbst auch so eine Erinnerung. War ein anstrengendes Kind, genau. Ich habe meine Emotionen rausgelassen. Wie schön das eigentlich ist, dass man das als Kind noch macht. Oder sich dabei nicht irgendwie komisch vorkommt. Aber genau, dann wird man eben konditioniert und wie du auch schon sagtest, das ist kein Elternbashing oder irgendwas, ne? Die haben ihr Bestes gegeben und die sind auch ganz anders aufgewachsen. Ja, aber ich habe auch erst mit der Zeit in den letzten 4 Jahren ungefähr, genau, seitdem mich dann Human Design begegnet ist und ich herausgefunden habe, dass ich den Kanal der Feinfühligkeit habe. Ja, das war wieder Erleichterung, weil ich dachte, krass, das ist das, wie ich es genau fühle. Und da ist auch dieses, ich bin sensibel und ich bin empfindlich. Punkt. Und das ist okay, ne? Und das ist kein Aber oder zu empfindlich, was, ja,
Ja.
genau.
Ja, voll schön. Du hast gerade ganz wichtige Sachen gesagt und ganz, ganz viel. Ich versuche das jetzt mal noch mal ein bisschen zu ordnen, weil das eine, was du gesagt hast, war ja eben, das ist kein Elternbashing und die haben es nicht besser gewusst, ne? Ich denke, das ist wirklich noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Ich war jetzt auch gerade am vorletzten Wochenende bei den Women Empowerment Days und dort war eine Speakerin, die hat über Ahnenthemen gesprochen und sie hat noch mal wirklich darauf hingewiesen, wir sind Enkel einer Kriegsgeneration. Unsere Großeltern haben Kriege erlebt, unsere Eltern sind meistens in der Nachkriegszeit geboren. Und solche, gerade wenn es um Emotionen geht und um das Thema reiß dich mal zusammen, und das steckt natürlich da drin. Und an der Stelle ist einfach das Verständnis ja auch da. Es ist das Verständnis da, weil es war eine Situation, die im Außen die es verlangt hat, ja irgendwo auch sich zusammenzureißen. Ja, also es war in dem Moment, ging es ja wirklich teilweise um das nackte Überleben. Ja, und das steckt in uns drin und wir dürfen uns das anschauen. Und sie hatte damals, also da, damals sage ich jetzt schon, also sie hatte da an dem Wochenende auch eine sehr, sehr schöne Übung damit, also gemacht in dem Zusammenhang, was, ja, was einfach, also in dem Moment, wo wir uns das schon klar machen und deutlich machen und unseren Ahnen, unseren Eltern und Großeltern da auch mit, ja, mit Empathie entgegentreten, ja,
Total, ja.
ist das. Also löst das schon was in uns. Ja,
Ja.
einfach auch ein Verständnis dafür.
Es ist auch
Sehe,
gerade wie
weil,
viel Erinnerung für mich. Also jetzt, wo du es gerade mal sagst, spüre ich auch. Ja, so ist es. Ja.
ich sehe auch, was du getragen hast und ich sehe deine Last, aber deine Last ist nicht meine Last. Von der befreie ich mich jetzt. Ja, ist
Ja.
sehr, sehr wichtig, sehr schöner Aspekt, finde ich, darf man einfach auch hingucken. Und das nächste ist, du hattest jetzt auch das angesprochen, dass du selber auch sehr emotional warst, dass du in deinem Human Design auch Aspekte gefunden hast, die das zeigen. Und bei meiner Tochter zum Beispiel ist es auch so, also ich habe ein offenes Emotionalzentrum und sie ist eben auch ein sehr emotionaler Typ. Sie hat eben auch die 22, das Tor 22 aktiviert, auch in ihrem Inkarnationskreuz und hat eben tatsächlich auch dieses: Ich bin wirklich himmelhoch jauchzend und im nächsten Moment wieder zu Tode betrübt. Und das kann innerhalb von Sekunden, Minuten kann das wechseln. Und das war auch schon so, als sie Kleinkind war. Und hätte ich das Wissen damals gehabt, hätte ich wahrscheinlich trotzdem Momente erlebt, wo ich an meine Grenze gekommen wäre. Aber ich hätte mehr Verständnis gehabt. Denn ich habe es kennengelernt, da war sie 14 Jahre alt und auch dann hat es ja noch wahnsinnig viel Unterstützung gegeben, auch in diesem Moment, also es war noch nicht zu spät, sage ich damit. Und einfach wirklich da zu schauen, wie ist dein Kind eben tatsächlich auch emotional geprägt und ja, wie man ja schon sieht, ich bin selber ein emotionaler Mensch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also ich bin eben emotional sehr, sehr aufnehmend. Ich sehe, fühle einfach sehr, sehr viel, was im Außen an Emotionen da ist, was an, ja, was im System auch nicht stimmig ist. Und das spiegle ich. Und ich spiegle es. Und mit diesem Spiegel darf man natürlich auch erstmal umgehen können. Auch als Elternteil.
Auf jeden Fall. Und dann noch als Projektorin noch dazu, ne? Ja. Der Blick, was nicht stimmt, ne? Und was nicht läuft. Ja, ja.
Du hattest dein Manifestor-Kind am Anfang erwähnt. Du hast ein Manifestor-Jungen. Wie alt ist dein Kind und was heißt das, Manifestor zu sein? Und was macht das mit einer Mama, die keine Manifestorin ist?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Mein Sohn ist 12, genau. Ich habe ja Human Design entdeckt, da war 8. Wie du schon sagst, es ist ja nie zu spät. Aber natürlich habe ich da auch vieles aufgenommen, wo ich dachte, ja krass, da sind so Sachen dabei, die man beachten sollte, und die habe ich nicht beachtet. So, vielleicht auch noch mal zu dem Thema, dass man es auch nicht perfekt machen soll oder muss oder ne, dass das nicht der Anspruch sein sollte. Ja, aber ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich dachte, okay, krass, er ist Manifestor, er ist ein ganz anderer Typ als ich. Ne? Ich habe das Sakralzentrum definiert, habe auch relativ viele Zentren definiert. Ja, habe da so eine Kraft in mir und so ein Elan. Und ich habe schon immer gespürt, dass es bei ihm eine ganz andere Energie ist. Also ohne, dass ich da schon wusste, dass er ein Manifestor ist. Aber Manifestoren, die machen einfach ihr Ding. So würde ich ihn auch immer beschreiben. Der macht sein Ding und das ist ihm auch total, also da bin ich auch super froh drüber, total egal, wie es die anderen machen. Wo ich dann manchmal denke, oh, okay, also wenn er dann so eine Klarheit hat, wo die mich dann manchmal überrascht und ich sage, okay, wie gehst du jetzt damit um oder kommunizierst du das? Informieren ist ja die Strategie vom Manifestor. Das versuche ich auch immer wieder, ihn daran zu erinnern, weil wenn er nicht informiert über seinen nächsten Schritt, was er jetzt vorhat, was er nicht macht, dann ist es manchmal schwierig nachzuvollziehen, ne? Auch noch mit der dichten Aura, ne? Das ist ja bei Manifesto auch noch so, dass man da manchmal nicht so durchkommt. Und es ist wirklich so, er kann den größten Spaß seines Lebens gerade gehabt haben und du siehst es ihm nicht an. Ja, und bei mir ist zum Beispiel so, Ich ja, rede mit den Händen und gestikuliere wild und bei ihm ist es eher sehr, genau, das kommt man nicht durch, kommt man manchmal nicht durch.
Die Aura, ne? Die
Ja,
Yang-Aura, einfach nach
genau.
außen so ein bisschen.
Ja. Und er hat auch drei definierte Zentren, der Rest ist auch undefiniert in seinem Chart. Und man merkt total, dass er, wenn er so viel Energie von außen aufnimmt und wenn er von der Schule kommt zum Beispiel, dann braucht er erstmal für sich Zeit und eine Pause. Und das ist zum Beispiel etwas, was er mir eigentlich beigebracht hat, Pausen zu machen. Und auch nicht komplett im Aktionismus zu sein und immer nur Dinge zu machen. Also ich bin ja im G, ich mache auch gerne Dinge und bin auch gerne vielseitig unterwegs und springe vielleicht hin und her und bin Abwechslung, also liebe die Abwechslung, so das schon. Aber ich darf auch ja genauso Pausen machen. Und das zeigt dann mir immer wieder, wie schön das ist, auch mit sich zu sein und ja, wie wichtig das ist.
Schön. Hast du den
Ja.
Manifestor erlebt in seiner Wut? Hast du Momente in Erinnerung, in denen
Also,
er diese Emotionen ausgelebt hat?
ja, genau, die Wut ist ja wichtig beim Manifestor, wenn die kommt, dem auch Raum zu geben. Und ich würde generell sagen, er ist schon recht anpassungsfähig. Ja, er ist recht anpassungsfähig, auch jetzt von seiner Chart aus schon, würde ich sagen. Aber wenn ihm halt auch irgendwas gegen Strich geht, dann kommt sie raus und es war schon mal der Fall. Und da, ja, kamen auch ganz viele Tränen. Und ja, ich war natürlich da und habe gesagt, lass das raus, ist okay. Aber ich habe gemerkt, irgendwie fehlt da noch was. Und dann habe ich auch gesagt, hier ein Kissen, nimm das Kissen. Und dann hat er so, also so laut und so krass in dieses Kissen geschrien. Der Hund und ich standen so daneben, ne? Weil wir uns so erschrocken haben. Aber es war so wichtig. Und das ist, ja, also sie kommt selten, sag ich mal. Aber wenn sie kommt, dann richtig krass. Und dann, ja, muss er irgendwie sie rauslassen.
Ja.
Ja.
Ja, tatsächlich habe ich diese Wut eben bei meiner Tochter. Also meine Tochter ist ja auch MG und die MGs haben ja auch so ein Stück weit den manifestierenden Anteil in sich. Also du, ja, also das dürftest du ja wahrscheinlich auch dann ein bisschen nachvollziehen können.
Ja.
Und Wut kennst du ja durchaus auch. Meine Tochter war als Kind so oft so ein kleines Wut. So ein kleines Rumpelstilzchen, ja. Tatsächlich konnte ich damit so schlecht umgehen. Ich konnte wirklich nicht damit umgehen, mit dieser Wut, die sie ja dann auch in Situationen gezeigt hat. Ihren Frust und ihre Wut in dieser geballten Ladung als MG, wenn ihr was nicht gepasst hat, wenn es nicht so lief, wie sie das wollte, hat sie schon, ja, sie hat schon die Straße zusammengebrüllt. Den Marktplatz. In der Stadt, ja, und ich war wirklich hilflos. Also ich war wirklich hilflos und habe Strategien dann teilweise angewandt, die ich selber so gelernt hatte und habe dann im späteren natürlich erkannt, dass es nicht richtig war. Denn als sie in die Pubertät kam, hat sich das dann alles dreifach potenziert gezeigt, was ja auch gut war, weil ich denke, dadurch konnte ja viel gelöst werden und dadurch bin ich ja auch zu den Themen gekommen, mit denen ich jetzt arbeite, unter anderem eben auch zum Human Design. Also von daher war das sehr, sehr wertvoll und ich denke, sie hat dann eben so eine Rolle auch in der Ahnenlinie eingenommen, wo sie einfach viel für die Familie gelöst hat. Und das finde ich eben auch so wertvoll, dass Kinder ja dann manchmal einfach auch dafür da sind, eben genau das aufzuzeigen, was läuft hier im System gerade falsch und was, ja, was darf angeschaut werden. Ja. Und jetzt haben wir ja quasi so diese zwei Richtungen von Kindern. Die einen, jetzt hast du auch ein bisschen vom Anpassen geredet, da wäre dann auch die Frage, du sagst, das liegt schon viel in seiner Chart, ist natürlich trotzdem auch die Frage, wie viel Anpassung ist natürlich auch schon, auch wenn er erst 12 ist, passiert im Laufe seines Lebens. Ja, und jetzt meine
Jeden
ich nicht
Fall.
explizit durch seine Familie, sondern auch durch die Institutionen, die er durchlaufen hat oder durchläuft nach wie vor. Ja, meine Tochter spiegelt das ja auch ganz deutlich. Sie ist wirklich ein Bewegungsapparat schlechthin, sage ich jetzt einfach mal so. Also die konnte mit 10 Monaten laufen, wollte dann ab dem Zeitpunkt auch laufen und nicht mehr im Wagen sitzen und nicht mehr irgendwas. Und das war auch der Hauptgrund für das Geschrei in den Straßen und auf dem Marktplatz, weil ich sie nicht immer laufen lassen konnte. Wir mussten manchmal einfach schnell von A nach B. Da sind wir natürlich wieder beim nächsten Aspekt. Warum muss man eigentlich so schnell?
Ja, ja,
Warum haben
ja.
wir uns nicht einfach die Zeit genommen? Warum?
Ja.
Ja, egal. Viele, viele Fragen, die sich da auftun. Aber die Anpassung passiert dann bei einigen Kindern. Manche kommen dann in diese Anpassung, auch in Überanpassung
Ja, auf
durchaus.
jeden Fall.
Und manche eben auch gar nicht. Also ich habe es ja nun in der Schule erlebt, du ja auch. Kannst ja auch gerne noch mal ein bisschen was zu deinem
Ja.
beruflichen Background sagen. Ich habe es als Lehrerin ja auch in der Schule erlebt. Es gibt eben die ganz, ganz stillen und es gibt diese ganz, ganz lauten Kinder.
Ja.
Ja?
Ja.
Und im Prinzip steht ja bei beiden oftmals der gleiche Wunsch dahinter. Sieh mich einfach. Ja? Und ich würde mich jetzt zumindest dann in der späteren Kindheit auch eher als dieses angepasste Kind beschreiben, was dann eben einfach leise geworden ist, was aber trotzdem immer den Wunsch hatte, sieh mich doch einfach. Ja, und wenn ich dann das rausgelassen habe, wenn ich sensibel war, wenn ich halt ja einfach dann auch die Tränen habe fließen lassen, dann war einfach oft der Wunsch dahinter, sieh mich bitte, jetzt nimm dir mal die Zeit für mich. Und wenn ich dann gehört habe, naja, du bist eben unser Sorgenkind, ja, jetzt heulst du schon wieder.
Ja,
Ja.
total spannend. Das ist ja auch so ein Satz, ne? Dieser Satz, hör auf zu heulen.
Ja.
Das ist so drin. Also ja, es zeigt ja eigentlich nur, dass die Gefühle gerade keinen Raum haben, ne? Oder keinen Platz haben oder gerade nicht gehalten werden können. Und ja, das ist eigentlich eine kleine Stellschraube schon, mit der man viel bewirken kann, wenn
Ja.
man so einen Satz zum Beispiel nicht mehr sagt, ne? Das ist, ja, der ist hier auch gefallen früher, ne?
Ja.
Und ja, das.
Natürlich, weil wir in dem Moment ein Stück weit überfordert sind
Genau.
und es aber auch nicht gelernt haben, unsere Überforderungen auch auszudrücken. Es ist
Ja.
ja durchaus legitim, natürlich sind wir überfordert
Ja.
als Elternteile dann in dem Moment.
Richtig. Und
Ja,
was
aber
soll ich
das.
sagen? Ja, bei mir ist es dann so, ich habe mich nicht angepasst. Ne? Ich war eher immer das Kind, was zu viel ist, zu viel war und auch als junge Erwachsene. Und ne, mir hat auch mal eine Kollegin, eine Ex-Kollegin gesagt, ich habe gehört, du bist ganz anstrengend. Da dachte ich so, ah, ja. Also, ne, das ist immer spannend, wie es dann vom Gegenüber so erlebt wird. Ja, ich habe mich nicht angepasst. Ich habe ja meine Emotionen dann doch mehr auch rausgelassen. Und kleiner Schwenk zu Tor 49. Das Tor der Prinzipien. Wenn mir was gegen meine Prinzipien geht, kann ich auch aus der Haut fahren, sag ich mal. Und das habe ich früher extrem rausgelassen einfach. Emotionales Reagieren ist der Schatten von Tor 49. Und ja, das war nicht immer gut. Und das war auch für mich selbst anstrengend. Also das weiß ich heute, wo ich da schon viel mit gearbeitet habe, dass es auch mich selbst extrem anstrengt, wenn ich früher ausgerastet bin, sage ich jetzt mal, oder meine
Ja.
Emotionen überschlagen haben und ich sehr deutlich und direkt dann auch in meinen Worten bin und auch verletzend sein kann, so, ne?
Ja.
Das, ja, da bin ich einfach sehr viel bewusster unterwegs. Genau, genau. Aber das ist vielleicht auch, spiegelt auch das emotionale Zentrum auch so ein bisschen wider, ne? Wenn es undefiniert ist, ist man ja auch super anpassungsfähig, sagt man ja auch, ne? Man nimmt zwar viel auf, aber in undefinierten Zentren generell ist man ja sehr wandelbar und auch anpassungsfähig. Und das ist genau das, was ich mit meinem Sohn auch eben sagte, ne? Er hat sechs undefinierte Zentren und auch ein undefiniertes Selbst. Und er kann sich gut anpassen. Das ist auch immer was als Stärke gesehen wird, zum Beispiel. Aber genau, was du sagst, es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden, was ist denn jetzt seine Energie oder was ist auch schon konditioniert. Und ja, das fällt mir selber gar nicht so leicht. Habe ich immer wieder im Kopf. Ja, und sag ihm auch immer wieder, das ist super, dass du so klarkommst. Aber wenn irgendwas ist, dann darfst du auch dafür einstehen, ne?
Ja. Anna, jetzt hattest du schon mehrfach deine Ex-Kollegin erwähnt,
Ja.
beziehungsweise habe ich ja auch schon kurz gesagt, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu
Ja.
deinem beruflichen Background sagen. Warum beschäftigst du dich denn auch mit Emotionen von Kindern?
Ja,
Und
genau.
ja.
Ich bin gelernte Bürokauffrau und habe auch 19 Jahre in diesem Beruf gearbeitet, im Büro, im öffentlichen Dienst, hatte einen sicheren Job. Und ja, dann kam Human Design und dann hat sich irgendwie vieles verändert. Ich bin dann nach 19 Jahren da aus dem Job raus, Bin noch mal für ein Jahr in eine kleinere Firma, auch am Büro, bin dahin gegangen und habe aber auch nach einem Jahr gemerkt, auch körperlich extrem, dass es alles nicht mehr meins ist und dass ich was anderes machen möchte. Genau, und so kam ich dann zum Beruf der Schulbegleitung beziehungsweise der Inklusionshilfe und habe das jetzt 1,5 Jahre ja, den Beruf ausgeübt und habe da natürlich auch noch mal ganz andere Einblicke bekommen im ganzen Schulsystem, wie die Kids da klarkommen oder auch nicht. Und ja, das war einfach eine unheimlich krasse Erfahrung für mich. Diese 1,5 Jahre waren auch sehr prägend und ja, da ist mir natürlich auch noch mal viel aufgefallen, was vielleicht schon gut läuft und was aber auch nicht so gut läuft. Und ja, da kam mir noch mal, wie wichtig das ist, die Kinder individuell zu betrachten und nicht alle in einen Topf zu schmeißen und denken, dass das für den einen, was für den einen gut ist, ist für den nächsten genauso gut. Was natürlich in der Schule auch super schwer ist umzusetzen. Aber ja, das ist so das, was ich daraus mitgenommen habe und wofür mein Herz dann irgendwie auch schlägt und ich ja das noch mehr in die Welt bringen mag.
Was ist dir aufgefallen? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut?
Gut läuft auf jeden Fall, dass die Emotionen, genau, wo wir beim Thema ja auch sind heute, dass die Emotionen ihren Platz haben und auch dort rausgelassen werden können und dürfen, würde ich so sagen. Das habe ich auf jeden Fall beobachtet und dass auch ernst genommen wird. Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen gewandelt im Gegensatz zu früher, wo wir dann vielleicht mal wie ein Häufchen Elend in der Schule saßen und das irgendwie niemanden so wirklich interessiert hat. Ja, das habe ich schon festgestellt. Was ich aber schwierig finde, genau, weil eben jedes Kind so unterschiedlich ist und so individuell ist, der Schulalltag ist dafür einfach nicht ausgelegt, würde ich jetzt so sagen. Ja. Und es gibt halt Regeln und so, ja, wo man denkt, das hat wahrscheinlich einen pädagogischen Grund oder einen Hintergrund, aber man selber fragt sich, warum muss das jetzt so umgesetzt werden, ne? Ist jetzt auch gar nicht aus meiner Erfahrung, aber auch wenn man mit Menschen darüber spricht, ne, aus anderen Schulen oder so, wo man auch manchmal hört, ja, die dürfen nicht trinken. Die dürfen nicht trinken, das steht in der Schulordnung, wo ich denke, aha, ist das nicht ein Grundbedürfnis, dass man trinkt? Also das war jetzt bei mir immer erlaubt. Also ja, aber es gibt halt so viele Unterschiede auch nochmal. Und ich glaube, so diese Bedürfnisse alle zu erfüllen, ist einfach so in dem System einfach gar nicht möglich. Und es gibt laute Kinder, es gibt leise Kinder und die Leisen gehen oft unter. Das ist ja auch ein Ding, dass die lauten Kinder eher gehört werden. Genau, die Leisen weniger. Aber die haben wir auch eigentlich immer ganz gut abgeholt. Ja, aber das sind so Punkte, die mir so aufgefallen sind.
Ja, erinnert mich natürlich sehr an meine eigene Zeit als Lehrerin. Und teilweise hatte ich ja auch Inklusionspädagoginnen mit an der Seite oder mit im Unterricht drin. Und um welche Kinder haben sie sich denn tatsächlich vornehmlich gekümmert? Oder für die waren sie vornehmlich da, für die lauten Kinder? Und genau das war auch da schon meine Beobachtung, dass es aber nicht unbedingt nur die Lauten sind, die Unterstützung brauchen, sondern dass es manchmal auch tatsächlich die ganz Leisen sind, die aber trotzdem nicht wissen, wohin mit sich und wie gerade und was tun und so weiter. Und der Aspekt Regeln ist natürlich super wertvoll. Ich hatte lange Zeit ja an einer privaten Schule gearbeitet, also im Prinzip den Großteil meiner Lehrerlaufbahn. Ich hatte nur das Referendariat mal an einer anderen Schule gemacht und dann hatte ich noch eine Zeit im Ausland. Aber ansonsten habe ich an dieser Schule gearbeitet und dann waren wir als Familie ja ein Jahr im Ausland unterwegs und als wir wiedergekommen sind, war schon klar, okay, an sich möchte ich nicht so richtig in die Schule zurück, habe es dann aber trotzdem nochmal versucht und war auch an einer Schule, die sich hier Schule der Zukunft nennt. Aber auch dort, also die Kinder haben am Ende zwar in Werkstätten gearbeitet, also haben nicht mehr so diesen Frontalunterricht gehabt, sondern waren eben angehalten, selbst die Aufgaben zu erledigen. Aber am Ende saßen sie trotzdem, 24 Schüler in einem Raum, mussten still sein, mussten die gleichen Aufgaben erledigen wie in anderen Schulen auch, weil es der Lehrplan so vorschreibt. Und die Wände, die Türen, das hat mich wahnsinnig erschrocken, waren wirklich tapeziert mit Regeln, mit einem Regelkatalog. Die haben sich, um auf Toilette zu gehen, einen Wecker abholen müssen. Ja, so eine Zeit, hier so ein, wie heißt das? Kurzzeitwecker. Also eine Eieruhr
Ja,
irgendwie.
ja,
Ja,
ja.
das Trinken wurde vorne am Eingang gesammelt. Also am Ende habe ich so gedacht, oh mein Gott. Oh mein
Ja.
Gott, was ist denn da Zukunft? Ja, nur weil
Ja.
man es nicht mehr frontal erklärt wird, da finde ich ja den Frontalunterricht fast besser, weil ich sage, manche Dinge sich selber zu erarbeiten, die im Lehrplan stehen, ist einfach für ein kindliches Gehirn schier unmöglich, weil das darf
Ja.
man einfach erklärt kriegen. Und auch gerade im Sprachunterricht, ich habe ja Spanisch unterrichtet, gerade im Sprachunterricht sich alles selbst zu erarbeiten, das ist Nonsens, weil am Ende es braucht auch das Vorbild, was halt einfach mal die Sprache ausspricht. Man darf es einfach auch mal hören. Und
Ja.
nur dann eben mit Kopfhörer da zu sitzen oder keine Ahnung, das macht einfach dann auch keinen Sinn. Ja,
Nee.
und von daher, da sind wir in einem ganz anderen Thema. Ich glaube, darüber können wir mal eine neue Podcast-Folge machen. Aber wir
Ja.
kommen mal ein Stück weit zurück zu den Emotionen.
Ja.
Aber sehr, sehr
Ja.
spannend, dass du sagst, es gibt zumindest schon mehr Raum für Emotionen. Ja, vielleicht gucken wir ja jetzt einfach mal so ein bisschen weg von den Kindern, denen früher, so wie wir, die Emotionen irgendwo nicht erlaubt waren, was ja auch so Gründe hatte, sind wir ja auch schon ein Stück weit drauf eingegangen. Und jetzt den Kindern, die offensichtlich da schon auch teilweise anders inkarniert sind, die ja eben schon gar nicht mehr vielleicht mit dieser extremen Belastung so auf die Welt kommen, ja irgendwo schon in einer anderen Zeitqualität nun auch inkarnieren, die sich da mehr den Raum schon rausnehmen. Eltern sind schon mehr darüber. Ja, im Bilde, durchaus auch durch Social Media. Es gibt ja viele, die darauf aufmerksam machen. Hin zu den Erwachsenen, die wir ja jetzt sind, die ja aber immer noch damit leben. Und wie denkst du, was sind so Aspekte, wie sich das äußert, dass Erwachsene ihre Emotionen als Kinder unterdrückt haben, unterdrücken mussten? Was sind so, woran erkennt jetzt eine Frau wie du und ich, dass sie das irgendwie nicht so richtig leben durfte und dass sie vielleicht da ein Stück weit näher hingucken darf.
Ja, da gibt es wahrscheinlich viele unterschiedliche Arten, wie man das erkennt. Ein Teil vielleicht kann ich auch nur von mir sprechen, das erkenne ich bei mir selber, genau, da kann ich auch von mir sprechen, dass ich mich immer entschuldigt habe, wenn ich weinen musste. Sorry, kam sofort, ne? In Tränen ausgebrochen, oh, sorry. Das ist mir auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit passiert, als ich gekündigt wurde, das erste Mal in meinem Leben. Genau, da habe ich mich auch kurz dafür entschuldigt. Und dann, ja, da habe ich gedacht, nee, also das, ja, das kommt, also ne, da sieht man, das kann immer noch mal passieren, ne, so alte Muster. Aber ja, das habe ich schon in den letzten Jahren weniger gesagt, aber davor ganz, ganz häufig. Ja, ich habe mich zu viel gefühlt, genau, zu viel gefühlt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man es vielleicht auch daran erkennt, wenn Menschen gar nicht über ihre Emotionen sprechen können, wenn sie das gar nicht ausdrücken können. Mir selber fällt es auch manchmal schwer, meine eigenen Gefühle auszudrücken. Kommt denn, da kommen wir auch wieder zum Chart und ne? Ich habe keine Verbindung vom Emotionszentrum zur Kehle. Mein Sohn und ich schließen uns aber zum Beispiel diesen Kanal dann. Das finde ich immer ganz spannend, weil ich kann, wenn er in meiner Nähe ist zum Beispiel oder auch jetzt durch den Transit oder so, dann kann ich irgendwie eher aussprechen. Gefühle über Gefühle sprechen, immer gerne, liebe ich, aber über meine eigenen ist manchmal schwierig.
Ja, sehr spannend. Auch gerade, dass du jetzt nochmal das ansprichst, dass es durchaus sein kann, dass wir uns in Begegnung mit anderen Menschen dann auf einmal anders erleben, als wenn wir ganz für uns alleine sind, dass wir dann auf einmal unsere Gefühle zum Beispiel besser artikulieren können als sonst.
Ja.
Ganz, ganz spannend. Ja. Ja, mir fällt noch ein, dass viele auch Angst vor Konflikten haben.
Oh ja.
Also auch gerade. Das hatten wir vorhin schon ein bisschen angesprochen, dieses offene Emotionalzentrum, was ich ja auch habe, die dann einfach auch wirklich nicht gelernt hat, mit Konflikten umzugehen, die einfach, es wurde auch in unserer Familie nicht gerne gelebt und gerne gesehen, es wurde eher weggedrückt. Ja, und auch nicht offen darüber gesprochen, aber Konflikte gehören dazu. Konflikte sind normal
Ja.
und auch wichtig, finde ich. Ja,
Total.
also ich meine, ich erlebe das halt auch an meiner Tochter, dass ihr das manchmal dann zu viel wird, wenn wir dann halt auch streiten. Und ich sage, es ist aber in Ordnung, das muss auch sein. Ja, das ist auch wichtig,
Ja.
weil
Ja.
nachdem wir mal gestritten haben, dann gibt es eben auch wieder mehr Klarheit und dann sind bestimmte Dinge auch einfach ausgesprochen. Vorhin hattest du schon das Stichwort Bewusstheit gesagt. Die Frage ist ja immer, wie machen wir das? Ja, klatschen wir uns einfach nur irgendwelche Beleidigungen und Kränkungen um die Ohren oder schaffen wir es auch, naja, auf eine Art und Weise auch miteinander zu kommunizieren, die da ein bisschen mehr Raum lässt, auch sich
Ja.
wirklich zuzuhören, ja, den anderen zu hören. Wir machen das dann auch gerne, dass wir das tatsächlich anmelden, dieses Gespräch, dass wir sagen, ja, ich wünsche mir halt ein Seelengespräch, so nennen wir das,
Schön,
ja, dass wir
ja.
dann einfach sagen, okay, einer redet mal nur und alles, was ihm gerade auf dem Herzen liegt und der andere hört nur zu, ohne halt
Ja,
ständig auch
schön.
dazwischen zu grätschen.
Super
Es
Übung, ja.
gelingt uns auch nicht immer. Und gerade im Alltag zwischendrin, wenn es dann halt hier um Haushalt oder was weiß ich nicht geht, sind dann auch die Emotionen manchmal da und dann passieren dann
Ja.
auch solche Situationen. Ich glaube, das ist auch eher das, was meine Tochter dann manchmal meint. Wenn sie
Seelengespräch,
sagt,
das
das
finde
ist
ich so
zu
schön.
viel, ne? Aber
Ja.
früher hätte ich das auch wirklich versucht wegzudrücken und gerade auch vor den Kindern, dass ich sage, ich mag das nicht ausleben. Und viele, das habe ich auch immer wieder auf der Arbeit erlebt, reden ja auch eher hinter dem Rücken über Dinge, die sie belasten oder die sie halt am anderen stören, als dass sie halt wirklich auf denjenigen zugehen und Dinge klar ansprechen. Und auch
Ja.
da steckt das dahinter, haben wir einfach Angst vor Konflikten, weil wir es nicht gelernt haben, diese auch klar auszusprechen. Was passiert in uns? Wie fühlen wir uns? Das, was du schon angesprochen hast, dieses auch Benennen von Emotionen. Ja.
Ja, das ist spannend auch. Wir hatten zum Beispiel in meiner Ursprungsfamilie hatten wir eine gute Streitkultur. Also ich habe das gelernt zu streiten, sage ich jetzt mal. Aber
Ja.
auch spannend, ne? Weil meine Schwester hatten eben so definiertes Emotionszentrum, meine Mutter und ich. Und unser Vater war der Einzige, der es undefiniert hatte. Ja. Aber es ging ja immer richtig ab. Wir gingen halt immer sehr zur Sache. Also es
Ja,
wurde einfach
ja.
gestritten, wir hatten eine Streitkultur. Und wir haben auch gelernt, Dinge anzusprechen. Da haben es dann irgendwie auch noch eh in uns, dass man es nach außen trägt. Aber ja, das ist so das Spannende, ne? Und das ist manchmal auch echt schwierig, finde ich, wenn das dann aufeinander trifft. Das erklärt ja auch ganz viel an Konflikten zum Beispiel, ne? Und es ist hier zum Beispiel auch so, mein Mann und mein Sohn haben undefiniertes Emotionszentrum. Ich habe es definiert. Aber das ist so wichtig zu wissen und das hilft uns so heute, heutzutage dabei, Verständnis voneinander zu haben.
Ja,
Ja.
genau.
Seelengespräch werde ich übernehmen. Das finde ich richtig schön.
Ja. Das ist wirklich sehr, sehr
Ja.
wertvoll, einfach
Ja.
sich nur mal zuzuhören. Und auch das,
Ja.
viele Menschen können ja das gar nicht mehr. Die sind so bei sich und es fällt ihnen einfach schwer, auch wirklich empathisch zuzuhören, sich reinzufühlen in den anderen. Ja.
Ja.
Natürlich auch wieder kippen in das Gegenteil, wenn wir uns vor Konflikten scheuen und auch vor Ablehnung Angst haben oder vor den Reaktionen, gerade auch die, hatten vorhin schon vom Manifesto auch so ein bisschen die Aura angesprochen, diese Yang-Energie nach außen, dass man nicht so richtig reindringt. So ist es ja gerade beim MG oder den ganzen sakralen Typen, also MG und Generatoren, ist es ja eher so, dass die diese offene Aura haben und alle Menschen dringen eingefühlt und wollen ihre Themen vorbringen oder haben ihre Ansprüche und Erwartungen. Und dann habe ich, ist zumindest meine Beobachtung, dass halt viele sakrale Typen auch in dieses People-Pleasing fallen, weil sie eben einfach nicht gelernt haben, eben auch Nein zu sagen, wenn sie sagen, das ist mir zu viel. Auch da sind wir dann wieder ein bisschen, da überschneidet sich alles so ein bisschen, ne? Die Angst vor Konflikten, die Angst vor Ablehnung,
Ja.
diese eigene Unfähigkeit zu erkennen, in mir fühlt sich das nicht gut an. Und
Ja.
ich sage Nein, wenn ich das auch so denke. Ja?
Ja.
Genau. Und wie ist es denn jetzt mit denen, die so ganz starke Emotionen einfach so zeigen, dann auf einmal, also so richtig die Wut rauslassen? Weil kann ich mich auch noch an einen Kollegen erinnern auf der Arbeit damals in der Schule.
Ja, der Umgang damit ist fällt schwer. Das dachte ich, ne? Oder erlebt man ja selber auch mal, genau, sehr Umgang damit schwierig ist, wenn da so eine große Wutwelle kommt oder ja, Tränen kommen, ja, das manchmal gar nicht gewusst wird, wie man das jetzt begleitet.
Oder das am
Dabei ist
besten
es,
handelt, ne?
ja, genau, was händelt, dabei ist eigentlich das Zuhören, was du eben auch schon gesagt hast, das ist ja das A und O. Wenn ich
Ja.
einfach dem Kind Raum gebe, es sehe, und das darf man auch gerne sagen, ich sehe dich, ich bin da, lass es raus. Das sage ich zum Beispiel mal gerne, lass das alles raus. Ich finde es auch schön, wenn ein Kind weint, weil es eben rauskommt und weil es ja auch reinigt und weil es ja auch gut ist, wenn es fließt und wenn es rauskommt, ne?
Ja,
Ja.
ja. Und du sagst es jetzt gerade wieder so speziell auf Kinder. Ich finde, es ist ja auch bei Erwachsenen so, ja,
Total.
weil,
Ja.
ja, denn hier ist es ja tatsächlich so, im Erwachsenenalter haben wir dann ja noch mehr oft den Eindruck, wir dürfen es nicht. Ja. Kindern ist es ja mittlerweile so, dass wir das schon, ja, wirklich eher erlauben oder viele Menschen ja dann eher erlauben. Ja, also klar erlebt man immer noch, dass da halt ein Kind im Supermarkt ausrastet und alle gucken hin, oder es gibt halt auch den einen oder anderen, der dann halt seinen Spruch dazu macht oder irgendwas, ja, aber im Erwachsenenalter ist es ja so, wir nehmen unsere Emotionen mit nach Hause und manchmal überrollen sie uns einfach oder manchmal haben wir auch das Gefühl, wir spüren gar nichts mehr. Ich kann mich da auch wieder an eine Situation erinnern, als ich das allererste Mal zu so einem Seminar war, zur Persönlichkeitsentwicklung, war unsere Aufgabe, dass wir die Emotionen, die wir am meisten spüren, in unserem Alltag auf ein Blatt Papier schreiben sollten. Und dabei ging es halt wirklich erstmal nur darum, aufzuschreiben, welche Emotionen. Wir hatten, glaube ich, 1 oder 2 Minuten dafür Zeit und dann wurden diese Emotionen aufgeschrieben. Und ich kann mich erinnern, ich hatte damals, glaube ich, 7 Emotionen aufgeschrieben und der Großteil, das war dann der zweite Schritt. Wir sollten das dann ordnen in positive wie negative Emotionen, die wir spüren. Also für uns positiv wie negativ. Und der Großteil war bei mir negativ. Ja. Und das hat mich damals schon erst einmal sehr erschrocken, ja, weil das ist natürlich die Aussage, wie sollst du ein glückliches, schönes Leben führen, wenn du halt permanent eigentlich negative Gefühle hast und das halt so fühlst, ja, also so in dir auch drinne stecken hast und das ja nicht mal nach draußen bringst, aber schon diese Bewusstwerdung, ja, und das ist ja sowieso oft der erste Schritt, erstmal sich das bewusst zu machen. Und das war damals auch so. Und das Krasse war aber, es gab halt Menschen dann auch in diesem Raum, ja, weil der Speaker hatte dann halt, Seminarleiter hatte danach dann natürlich gefragt, wer hat mehr als 3 Emotionen, wer hat 10 Emotionen, weil die Aufgabe war, glaube ich, man sollte 10 Emotionen aufschreiben in dieser Zeit. Und wie gesagt, mir ist es gelungen, 7, aber es gab auch welche, die konnten 1 oder 2 Emotionen aufschreiben. Das heißt, manche spüren ja nicht mal überhaupt irgendwas noch.
Ja,
Ja.
ja.
Und wie krass ist das denn erst?
Ja,
Ja.
das finde
Und
ich
ich
ja
finde,
auch.
hier fängt ja unsere Arbeit an, oder? Jetzt können wir auch ein bisschen darüber reden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade so in Bezug auf Emotionen, ne?
Ja.
Ja. Ich muss natürlich gleich an den Emotionscode denken zum Beispiel, ne? Oder an Energieschnüre. Gerade beim Emotionscode, geht es ja auch um eingeschlossene Emotionen, die man vielleicht irgendwann eingeschlossen hat und gar nicht, dessen sich gar nicht bewusst ist, was da vielleicht noch versteckt in einem so schlummert. Und ja, das ist auch ein tolles Tool zum Beispiel, ne? Um da was aufzuspüren im System vom Gegenüber und da was zu lösen.
Ja, wie machst du das?
Ich arbeite ja genauso wie du mit meinem Tensor. Das ist ja quasi unser verlängerter Arm oder zeigt uns unsere Körperweisheit, ne? Unsere Intuition, je nachdem, welche Autorität man vielleicht auch hat, aber generell, mein Körper gibt mir die Antwort auf Fragen, die ich stelle. Und so geht man eben auch beim Emotionscode vor. Ich verbinde mich dann mit dem Gegenüber und stelle bestimmte Fragen und ja, weiß in dem Moment noch gar nicht, was für Emotionen dahinter stecken. Das erfährt man dann ja erst später, indem man das nochmal nachliest. Und es passte aber bisher immer wie die Faust aufs Auge. Also es konnte das Gegenüber auch immer greifen, was damit anfangen und sagen, krass, war mir nicht bewusst, aber jetzt, wo du es sagst, das passt auch genau auf die und die Situation oder so, ne? Ja, und dann fühlt sich's danach leichter an oder ist vielleicht auch plötzlich kein Thema mehr oder Ja.
Ja, oftmals passiert dann eben einfach schon was, ne? Es kommt dann was in Bewegung, darum geht es ja auch, ne?
Genau.
Emotionen. Und wenn, sind ja in Bewegung im Prinzip, die dürfen fließen. Und wenn sie das nicht mehr können und irgendwo im Körper feststecken, dann kann sich das durch alles Mögliche äußern. Und dieses Reingehen mit dem Tensor, das ja, ist im Prinzip immer der erste Schritt dann. Ja, also, weil ich habe ja genau wie du ja auch festgestellt, also diese rein analytische Arbeit mit dem Human Design, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ich finde, es ist sehr wertvoll für das Verständnis erstmal. Aber wir dürfen danach nicht stehen bleiben. Ja, wenn wir dann erkennen, okay, jetzt habe ich mich ein bisschen besser verstanden oder ich habe mein Kind ein bisschen besser verstanden.
Ja.
Aber wenn du dann aus dem Reading rausgehst und nach 1 oder 2 Monaten feststellst, okay, jetzt habe ich das Reading zwar gehabt, aber im Alltag fühlt es sich immer noch genauso schwer an. Ja, ich bin irgendwie immer noch genauso traurig oder ich habe halt immer noch die gleichen Kopfschmerzen. Also, weil es gibt ja verschiedene Aspekte, weshalb die Menschen dann auf uns zukommen. Zumindest ist es bei mir so. Ja, manche kommen mit eben emotionalen Themen, weil sie einfach sagen, sie sind super erschöpft, sie kriegen irgendwie fühlen keine Freude mehr in ihrem Leben. Ja, das ist die fehlt die Leichtigkeit, es fühlt sich alles so schwer an. Irgendwie sind sie
Ja.
sehr oft traurig, müde, erschöpft und so weiter. Aber oftmals geht das ja dann über, das ist ja dann oft der nächste Schritt, wenn Emotionen so feststecken, dass es dann übergeht so in den Schmerz, ja, in
Ja.
physische Symptome. Und natürlich kann es auch sein, dass jemand kommt und sagt, er hat ständig Kopfschmerzen oder er ist ständig verspannt. Ja, und
Ja.
oftmals liegt sowas dahinter. Und viele, viele erkennen das ja gar nicht im ersten Moment, ja, sondern behandeln dann eben ihr Symptom. Und das ist
Ja.
halt eben der Trugschluss, ja, weil über 90% steckt halt irgendeine emotionale Belastung dahinter oder eben irgendwas, was eben nicht frei fließen kann, eine Energie. Ja. Und was
Ja.
das ist, ist immer spannend. Das kann ich genauso bestätigen. Ich hatte das gerade kürzlich wieder, nur mit Blick in die Chart hätte ich was ganz anderes vermutet.
Genau.
War ein offenes Herz-Ego-Willenszentrum. Auch ein offenes Chi-Zentrum und war eben eine Person, die eben sagte, sie ist so sehr im Kopf und kriegt halt gar nichts mehr gerade auf die Reihe. Sie weiß gar nicht, wo ihr Leben hingeht. Es fehlt absolut die Klarheit. Ja, und wir
Ja.
haben den Chartwalk gemacht. Also wir sind mit dem Tensor reingegangen. Ich bin in ihr Energiesystem rein und es war wirklich dann am Ende, gleich am Anfang, gleich am Anfang, das Erste, ne, was ich im
Ja.
Prinzip mehr oder weniger vom Human Design direkt dann abgefragt habe, nach Energietyp und so weiter, wo auch schon viele Blockaden waren, war das Wurzelzentrum. Und es war ein definiertes Wurzelzentrum. Trotzdem, der größte Hebel lag in dem Moment im Wurzelzentrum. Und es konnte sie auch bestätigen, natürlich dieser extreme Druck und der Stress, der verhindert natürlich, dass du dann, wenn du permanent in diesem angespannten Nervensystem bist, überhaupt klar denken kannst, ja. Und das ist halt das Spannende einfach daran, dann auf diese Art und Weise auch nochmal reinzugucken, weil nicht immer erklärt es diese Analyse, ja.
Auf jeden Fall, das finde ich auch super spannend. Das ist ganz oft, habe ich vorher schon so einen Gedanken dann,
Ja.
und dann kommt was ganz anderes raus. Das ist wirklich spannend. Auch bei uns selbst, ne? Wir haben ja auch in der Ausbildung ganz viel miteinander gearbeitet, ne? Und geübt und ne? Mit anderen Frauen auch. Und da habe ich auch schon immer gedacht, krass, hätte ich selber, wenn ich jetzt selber mir meinen Chart schnappe oder ne, da nochmal eintauche, hätte ich das selber gar nicht gedacht. Aber da
Ja.
sind wir wieder bei dem Thema Verkörperung, ne, was du ja auch immer sagst. Das geht um die Verkörperung. Und das ist ein großer Teil davon, raus aus dem Kopf, rein ins Erleben,
Richtig.
ins Fühlen und in
Den
Bewegung bringen.
Körper, genau,
Ja,
in
ja,
Bewegung bringen,
ja.
ja. Und wir haben ja auch innerhalb der Ausbildung und auch danach noch, also wir sind ja auch noch nicht fertig, ja. Also das will ich
Nee.
auch immer wieder betonen. Also es gibt
Ja.
nicht den Punkt, wo man dann irgendwann dasteht und sagt so, boah, ja,
Ja.
jetzt ist alles gelöst. Ja, darum
Ja,
geht es ja gar nicht, sondern es geht eben
genau.
tatsächlich erstmal darum, uns verstehen, dann eben auch das Spüren, ja, die Emotionen auch zu spüren und so weiter. Und dann eben in die Verkörperung zu gehen, das halt, ja, vielleicht doch mal was abfließt oder ja, und dieses Abfließen auch selbst beim Emotionscode, den du erwähnt hast, geht halt ja auch nicht spurlos. So
Nee,
manche
genau.
spüren ja da richtig viel, ja,
Ja.
weil die Emotion muss ja erstmal irgendwo hin und
Genau, es
ja, es
arbeitet
kann
dann, ne?
sein, richtig, es arbeitet dann und
Ja.
War ja auch. Ich hatte mal eine Mentalprojektorin, mit der ich da auf diese Art und Weise, und da bin ich gar nicht über die Chart gegangen. Also ich hatte ihr die kurz und knapp erklärt, vom Energietyp her und so. Aber ich hatte irgendwie intuitiv so den Eindruck, das macht nicht so viel Sinn, wenn ich da anfange, wirklich ein Reading zu geben. Und wir sind dann gleich in diesen Healing Walk in diesem Monat gegangen. Und es war auch gut so, weil sie konnte sich das alles, also sie war so im Kopf. Ja, bei ihr ist auch ein ganz häufiges Symptom sind Kopfschmerzen. War so im Kopf. Und es war einfach wichtig, sie das einfach spüren zu lassen. Und die hat da auch krasse Erfahrungen gemacht einfach. Ja.
Spannend.
Genau.
Ja, und den Emotionen Raum zu geben. Ich glaube, das ist das, was auch bei unseren Begleitungen so wichtig ist, ne?
Ja.
Und auch zum Beispiel auch zum Thema Aufstellung. Da haben wir uns ja unverabredet in der nächsten Weiterbildung getroffen, wir beide.
Ja.
Aufstellung und Human Design. Und ich finde auch, das ist auch so ein tolles Tool, was es auch wieder so schön ergänzt, weil man eben Raum gibt, ne, dem anderen und
Ja.
Zeit gibt und ja, dadurch auch einfach was passiert, was man auch, finde ich, immer ganz schwer erklären kann, weil einem
Ja.
da auch Sachen bewusst werden und ja, da auch die Emotionen bis jetzt bei allen Aufstellungen, die ich jetzt schon gemacht habe, immer die Emotionen auch rauskommen dann tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Auch
Das stimmt,
wieder.
es darf fließen, es darf ins Fließen kommen, ja. Und vielleicht ist ja auch das, was die Quintessenz dieser Folge ist, finde ich. Und das, was wir mitgeben an, egal jetzt Erwachsene, mit Kindern, ohne Kinder, dann aber auch für die Eltern, für ihre Kinder, dass die Emotionen gefühlt werden dürfen, durchlaufen werden dürfen. Denn nur wenn sie das. Wenn das möglich ist, bleiben sie eben nicht im Energiesystem irgendwo stecken und führen dann letztlich zu Beschwerden psychischer oder auch physischer Art. Und ich denke, das ist der Kern, worum es auch in der nächsten Zeit oder in der neuen Zeit, von der ja viele immer sprechen, ja, wir sind auf dem Wandel zu einer neuen Zeit, zu einer neuen Zeitqualität, so wichtig wird. Emotionen werden eine große Rolle spielen und das kündigt sich ja schon an. Im Endeffekt und ja, von daher, es braucht Eltern, glaube ich, es braucht Eltern, es braucht Pädagogen, es braucht Erzieher, die echte Emotionen aushalten können.
Auf jeden Fall, ja, das hast du schön gesagt. Das ist wirklich die Essenz von allem. Richtig schön.
Ich habe mir noch ein paar Reflexionsfragen notiert, die würde ich jetzt gerne noch reingeben den Zuhörerinnen. Und wir sind ja gestartet heute mit so ein paar Emotionen oder mit so ein paar Glaubenssätzen oder Sätze, die wir so gehört haben, vielleicht in unserer Kindheit. Und du kannst ja selber jetzt noch mal reinschauen, welche Sätze sind das bei dir? Welche Emotionen waren in deiner Kindheit auch erlaubt und welche nicht? Was wurde gesagt, wenn du traurig oder wütend warst? Welche Sätze hast du gehört? Sind die noch wahr? Oder sind die nicht mehr stimmig für dich? Oder was passiert, wenn du jetzt traurig oder wütend bist? Was passiert mit dir? Was passiert mit deinem Gegenüber? Und wie leicht fällt es dir heute, deine Gefühle zu benennen und darüber zu sprechen, auch über deine Gefühle, auch vor deinem Kind? Oder gibt es das Tabu, dass dein Kind von deinen Gefühlen überhaupt nichts merken soll, dass du eher wie die Elsa, du warst die Elsa, die Eiskönigin, bist und nach außen deine Gefühle nicht zeigst und nicht zeigen möchtest? Und wie reagierst du, wenn dein eigenes Kind starke Emotionen zeigt? Das vielleicht so als Impulse, um einfach auch ein bisschen nachzudenken drüber und dann nochmal selber reinzufühlen, ganz emotional. Und ja, und dir, Anna? Liebe Anna, danke ich gar sehr und ich weiß, dass wir noch bestimmt mindestens eine Folge zusammen aufnehmen werden.
Super gerne. Es war
Ja.
richtig, richtig schön. Vielen Dank dir, Leonore, dass ich da sein
Ja.
durfte und ja, dass du mir auch den Raum gegeben hast, quasi darüber
Sehr,
zu
sehr gern.
sprechen. Ja.
Es ist so, so wichtig und wenn es noch 50 oder 100 oder 150.000 andere Frauen gibt, die genau diese wertvolle Arbeit machen, es ist so wichtig, dass wir uns verbinden, dass wir uns unterstützen, dass wir uns supporten, finde ich, weil es darf hinaus in die Welt. Dieses ganze Wissen, dieses Fühlen darf hinaus in die Welt. Und wenn es nur einer macht, wäre ja schade.
Ja.
Ja. Und Du darfst auch gerne, ich werde das auch in den Shownotes noch verlinken, aber du darfst auch gerne noch mal sagen, wo man dich am ehesten findet, wenn man auch mit dir sich austauschen möchte, in Connection gehen möchte, in
Ja.
Kontakt kommen möchte.
Ja, sehr gerne. Also über Instagram bin ich immer ganz gut zu erreichen. Mein Account heißt Human Design unterstrich Feeling. Genau, da kann man mich gut erreichen. Oder auch auf meiner Homepage www.anna-sophie-reinhardt.de. Da sieht man auch,
Genau.
was
Und
ich mache.
Reinhard mit DT, ne?
Reinhardt nur mit D und
Ach, nur
Sophie
mit
mit
D.
F und IE. Ja, es ist kompliziert.
Ja, genau.
Ja.
Okay. Also, ich verlinke es auch in den Shownotes und
Ja.
ich bin dir super, super dankbar. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es
Mir auch total.
es war auch ein Feeling da, Human Design Feeling,
Ja,
ne? Es hat auch,
genau.
ja.
Ja, wirklich. Ja, schön.
Also, hat sich schön angefühlt. Vielen, vielen
Danke,
Dank.
danke, danke.
So schön, dass du auch heute wieder reingehört hast in diese Folge zum Thema Emotionen. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, sich den Raum für sich selber zu nehmen. Und gerade auch bei solchem Thema emotional sind wir alle, ja, auf dem Weg, denke ich. Und ja, wenn dich die Folge berührt hat, dann nimm dir tatsächlich jetzt einfach noch gern einen Moment für die Reflexionsfragen, setz dich hin, beantworte sie dir gern. Mach nicht direkt weiter, nicht direkt ins nächste. Bleib einfach kurz bei dir und spür, was da gerade ist, was, ja, was dich berührt hat, was kam, was Sätze sind aus deiner Kindheit, die du gehört hast, die noch immer ihre Wirkung auf dich tragen, auch wenn dir das nicht jeden Tag ganz bewusst ist. Und mit dem Podcast möchte ich genau das bewegen und in die Welt bringen. Mehr Bewusstsein, mehr Echtheit und auch mehr Raum für das, was wir so lange unterdrückt haben. Und wenn du den Eindruck hast oder spürst, dass die Folge auch für jemand anders wichtig sein könnte, dann teile sie herzlich gern. Lass mir auch gern eine Bewertung da, damit einfach der Podcast weiter wachsen kann, damit die Inhalte noch mehr Menschen erreichen, die auch genau das gerade brauchen. Und ja, wenn du merkst, dass du tiefer gehen möchtest und dass da nicht nur Verständnis da ist, sondern wirklich was in dir bewegt werden will, dann schau gerne meine Angebote. Im Reading erfährst du, wie dein System aufgebaut ist, wo vielleicht du auch Emotionen aus dem Außen aufnimmst, wie dein emotionales Zentrum, um das es ja auch ging in der Podcast-Folge, wirkt und wie du wieder klarer bei dir ankommen kannst. Und im Healing Walk-Monat gehen wir noch eine Ebene tiefer. Da geht es dann nicht nur ums Verstehen, sondern auch wirklich ums Fühlen, ums Lösen, um dein Tempo und alle Infos findest du in den Shownotes. Schau einfach mal gern auch bei der Anna vorbei, mit der ich die Folge aufgenommen habe. Auch ihre Webseite, ihr Instagram-Profil findest du in den Shownotes. Und ja, alles, was du gerade emotional erlebst, schau mal drauf. Fühlt sich das nach dir an oder ist es irgendwas, was du irgendwann mal gelernt hast und einfach dich. Ja, es Zeit ist vielleicht auch, dich davon zu trennen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da bist und schicke dir eine dicke Umarmung aus Dresden in die Welt. Ganz liebe Grüße, Leonore.